Ich würde gerne heute mit uns etwas anschauen, und zwar diesbezüglich, dass wir also jetzt nicht nur einfach in die himmlischen Örter versetzt sind, da hocken wir nur und erwarten wir, bis nun mal alles irgendwie zum Ende kommt. Nein, wir sind dorthin versetzt, nicht nur, weil wir gerettet worden sind und Söhne und Töchter Gottes geworden sind. Wir sind ja nicht nur von Jesus errettet worden, dann vom Vater mit Christus in die himmlischen Örter versetzt, damit wir jetzt einfach da mal sitzen und warten, bis alles so seinem sicheren Ende zugeht, sondern wir haben auch am Schluss letzten Gottesdienst festgestellt, dass wir der Körper Jesu Christi auf der Erde sind. Jesus hat keinen sichtbaren Körper hier auf der Erde, sondern wir sind sein Körper. Er wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns und durch uns, durch unsere Körper, durch unser Fleisch berührt er andere Menschen. Also wir sind der sichtbare Körper von Jesus. Die Bibel, das ist nicht einfach eine Floskel. Wir als Gläubige, wir haben uns zu sehr zurückgelehnt mit so Gedanken wie, ach, ich bin der Leib Christi. Also wenn ich das höre, auch wie manche schwärmerisch vom Leib Christi sprechen, dann denke ich, oh Mann, Leib Christi zu sein bedeutet, voll aktiv zu sein. Das heißt, ich bin nicht mehr passiv, sondern Leib Christi zu sein heißt, so aktiv auf der Erde zu wirken und zu sein, wie Jesus zu Lebzeiten auf der Erde gewirkt hat, als er im Körper war. Hallo? Als Jesus auf der Erde im Körper war, in einem irdischen Körper, da sagte, des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Des Menschen Sohn hat oft keine Zeit zum Essen. Wenn wir das anschauen, manchmal haben sie gar nichts essen können und er muss mit seinen Jüngern sich verstecken, um überhaupt essen zu können. So. Weil einfach so viele Menschen ihn zeitlich beanspruchen. Warum? Er war körperlich anwesend auf der Erde. Jetzt ist er aber nicht mehr körperlich anwesend auf der Erde persönlich, sondern wir sind sein Körper. Das heißt, er lebt in uns und durch uns tut er jetzt seine Aktivitäten. Das Problem ist, dass der Körper Jesu Christi heute weltweit zum großen Teil auf dem Sofa eingeschlafen ist und sagt, Jesus, zieh durch die Lande dieser Welt und bring die Verlorenen in die Gemeinde. Dabei hat Jesus gesagt, hey, gib mir deine Füße, trag mich zu den Verlorenen, gib mir deine Hände, dass ich sie auf die und lege sie auf die Kranken, dass ich sie berühre. Gib mir deine Zunge, damit ich Worte des Lebens aussprechen kann. Wir sind Körper. Körper Jesu zu sein, das ist nicht nur was Niedliches, sondern das ist auch was sehr Arbeitsintensives. Hallo? Gut. Jetzt sagt Jesus, dass wir Licht in dieser Welt sind. Überschrieben habe ich es heute, deine Lampe versteckt oder für die ganze Welt sichtbar. Deine Lampe, ich meine jetzt nicht der Taschenlampe, die du schon seit 2 Wochen suchst. Such ruhig noch ein bisschen. Der Herr sucht seinen Körper manches Mal schon ein paar Monate und Jahre. Und sagt, wann lässt er sich endlich finden? Er sieht uns zwar überall. Deine Lampe versteckt oder für die ganze Welt sichtbar. Noch einmal als Vorverständnis, was ist die Lampe Gottes? In Sprüche 20, Vers 27 heißt es, der Geist des Menschen ist die Lampe Gottes. Der Geist des Menschen ist die Lampe Gottes. Wir sind ja Wesen mit einem Geist, einer Seele und einem Körper. So, unser Geist und unsere Seele wohnen in einem Körper. Ich wohne in diesem Körper, du wohnst in deinem Körper. Du selber hast dich noch nie gesehen, du hast bisher immer nur deine Hülle gesehen, dein Körper, dein Haus. Wenn wir sterben, zieht unser Geist und unsere Seele aus diesem Körper aus und geht zu Gott. Und bei der Wiederkunft Jesu, bei der Auferstehung der Toten, bei der Entrückung, da kommt Jesus mit unserem Geist und unserer Seele zurück. Der Herr kommt mit vielen Milliarden von Heiligen und wir sind ja Heilige Gottes, Geliebte Gottes und so weiter. Ich will es nur als Gedächtnis nochmal. Dann sagt er, in der Stimme des Erzengels wird er rufen, ihr Toten kommt aus den Gräbern hervor, die Erde wird die verstorbenen und verwesten Leiber, die so mit dem Auge schon gar nicht mehr sichtbar sind über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Er wird rufen und aus der Erde kommen Körper hervor, unverwesliche Körper, so steht es geschrieben. Und dann kommt unser Geist und unsere Seele wieder in unseren Körper rein, in den neuen Körper, den wir bekommen. Und dann sind wir wieder eine Dreieinheit, kompletter Mensch, wie wir auch in Ewigkeit leben werden. Der Geist des Menschen ist also eine Leuchte des Herrn, Sprüche 20, 27, durchforscht alle Kammern des Leibes. Wir wissen, was in uns los ist. Wir verstehen die Dinge, die uns betreffen, weil wir Geistwesen sind. Ein Tier hat keinen Geist. Ein Tier hat nur eine Seele und einen Körper. Und weil ein Tier keinen Geist hat, ist es nach dem Tod nicht mehr existent. Da geht auch keine Seele des Tieres in den Himmel und dergleichen. Sondern das einzige Wesen, das ewig lebt, das Gott hier gemacht hat auf dieser Erde, das sind wir Menschen. Wesen, die einen Geist, eine Seele und Körper haben. So, in 1. Korinther 2,11 wird das nochmal aufgegriffen. Denn wer weiß von den Menschen, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Hier spricht von Wissen. Mein Geist weiß, was in mir los ist. Wir wissen, wie wir gebaut sind. Wir sind Wesen, die wenig geringer gemacht sind als Gott und wissen um diese Dinge Bescheid. So, dann sagt jetzt Jesus, dass er in das Licht der Welt ist. In Johannes 9, Vers 5 sagt er, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus sagt es zu seinen Jüngern. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann spuckt er, soweit ich glaube, es ist in dieser Passage, auf den Boden, bereitet einen Brei, schmiert das dem Blinden auf die Augen und der Blinde wird gesund. Er sagt, warum geschieht das? Weil ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Was sagt die Schrift? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Durch Jesus wissen wir, wo wir lang gehen, wo unsere Reise hingeht, wo unser Weg hingeht. Und durch Jesus empfangen wir Hilfe, Befreiung, weil das Licht die Finsternis vertreibt. Die Finsternis von Krankheit, die Finsternis von Tod, die Finsternis von dämonischer und sonstiger Bedrängnis. Ich bin in der Welt, sagt Jesus. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann sagt er in Matthäus 5, Vers 4, er sagt, es wird eine Zeit kommen und er sagt, es ist schon jetzt, während er mit seinen Jüngern unterwegs ist, ihr seid das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin, sagt Jesus, bin ich das Licht der Welt. Er nahm seine Jünger schon in das mit hinein, obwohl sie noch gar nicht wiedergeboren waren. Aber als sie wiedergeboren wurden nach der Auferstehung Jesu, als er sie anhauchte und sagte, empfangt Heiligen Geist, da empfingen sie ja nicht die Geistestaufe, sondern da wurden sie von Neuem geboren, weil er sagt ihnen, und jetzt wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt und ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe und erfüllt werdet von diesem Heiligen Geist. Solange Jesus also in der Welt ist, war er das Licht der Welt. Er sagt, ihr seid jetzt das Licht der Welt und jetzt sind wir von Gott her gesehen das Licht der Welt. Manche Leute sagen, diese Welt, sie ist böse, wir können ja doch nichts ausrichten, beziehungsweise wir sind ja gar nicht in der Lage, irgendeine Veränderung in diese Welt hineinzubringen. Und somit hat man schon selbst über sich das Urteil der Resignation und des Nichtstuns, der Passivität ausgesprochen. Wir können ja nichts tun, die Welt ist böse, die Menschen sind böse. Ich weiß das als junger Christ aus meinen jungen Pfingstlertagen. Eines der häufigsten Gebete war, man hat oft gar nicht versucht, Menschen für Christus zu erreichen, aber man hat in der Gemeinde und zu Hause gebetet, oh Herr, der Boden hier ist steinig, der Boden ist hart, die Menschen kommen nicht zum Glauben. Ja, ganz klar, wenn man auf dem Sofa sitzt und nicht nach draußen geht und zu den Menschen geht, wo sie leben oder auch im Job, dann werden sie natürlich nichts hören und natürlich wirst du auch nie merken, ist der Boden steinig, ist er weich oder dergleichen. Aber man hat sich an solche frommen Floskeln gewöhnt. Wir sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Und er sagt, wir leben auch in einer Welt, in der wir uns Auseinandersetzungen stellen müssen. Nicht nur die Macht des Bösen, der Teufel und seine Dämonen, die ja für alles Mögliche herhalten, was wir als Menschen manches Mal auch selber verbrockt haben, natürlich sicherlich auch wieder durch eine Irreführung, aber trotzdem haben wir Verantwortung, wir sind ja nicht irgendwelche Hampelmänner, die auf dieser Erde leben und durch diese Welt gehen. Der Herr sagt ganz klar, dass Auseinandersetzungen kommen werden. Er sagt auch, dass es falsche Propheten geben wird, es Leute geben wird, die Böses tun statt Gutes. Ich lese nur zum Beispiel aus 1. Johannes 4, Kapitel 4. Er sagt, bei all dem, wo wir denken, Mensch, die Welt ist böse, können wir überhaupt was ausrichten, können wir überhaupt etwas tun? Da sagt er in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder. Gibt es hier jemanden, der aus Gott ist? Okay. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie,
die falschen Propheten, da bezieht er sich auf Vers 1, den lese ich gleich, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ihr habt sie überwunden. Vers 1, wen habt ihr überwunden? Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Ja, einfach nur das. Geliebte, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft. Das Wort prüft im Griechischen heißt dokimazo, versuchen, prüfen, untersuchen, unterscheiden, als bewährt erkennen. Es beinhaltet die Vorstellung, dass etwas geprüft wird, ob es wert ist, angenommen zu werden. Also er sagt, wenn wir mit Situationen, mit Umständen, mit Menschen, sogar mit sogenannten Propheten zu tun haben, auch, es gibt richtige Propheten, aber nach der Schrift gibt es auch Pseudopropheten. So, er sagt also, wenn ihr konfrontiert werdet mit Meinungen, mit Ansichten, mit Personen, mit Situationen, aber hier geht es ja ganz besonders auch um die falschen Propheten, er sagt dann, prüft, ob das, was sie reden, das, was sie tun, das, was sie von sich geben, ist es wert, ist es richtig, angenommen zu werden. Also dokimazo heißt versucht es oder untersucht es, prüft es, schaut, ob es als bewährt anerkannt werden kann. Also besagt, es bedeutet, geprüft wird, ob es wert ist, angenommen zu werden. Ist das richtig, was diese Leute mir sagen? Denn die prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und sagt dann, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Falsche Propheten, da steht im Griechischen das Wort Pseudoprophetes, Lügenprophet, Falschprophet, falscher Prophet, also Pseudoprophet, Pseudes, falsch, also lügnerisch, sind in die Welt ausgegangen. Wenn wir in die Briefe des Paulus reinschauen, dann stellen wir fest, dass es in der damaligen Zeit viele Pseudopropheten gab. Wir lesen bei uns ganz einfach falsche Propheten. Aber es gab damals in der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde, in dem Feld, in dem sie lebten und in dem Umfeld, in dem sie lebten, tauchten immer wieder Männer und Frauen auf. Und diese Männer sagten oder diese Personen sagten, dass sie Propheten seien von Gott. Und Paulus sagte, Johannes sagt es, Petrus sagt es, Jesus hat es vorab gesagt, ihr müsst diese Leute prüfen, ob die wirklich von Gott sind. Denn jeder kann ja auf seine Visitenkarte Prophet draufschreiben und dann durch die Gegend trompeten. Und er sagt, ihr müsst prüfen, ob das ein falscher oder ein richtiger Prophet ist. Also es ist nicht so, oh Herbert, da ist ein Prophet in der Stadt, wow, sollen wir hingehen, wir haben so selten Propheten. Dann würde ich sagen, nein, wir müssen erstmal untersuchen, was ist das überhaupt für ein Typ? Ist das wirklich ein Prophet? Hat er die Anerkennung? Wenn er ein richtiger Prophet ist, dann wird er unter einer Gemeinde stehen. Dann wird er selber unter Beobachtung stehen. Dann wird er in einer Gemeinde angebunden sein, wo er rechenschaftspflichtig ist. Wo er das, was er in der Welt verbreitet und tut, wo das auf den Prüfstand genommen werden kann. Wenn jemand das ablehnt, dann sollte man ihn ablehnen. Dann ist er höchstwahrscheinlich ein Pseudoprophet, ein Lügenprophet, der einfach versucht, Leute um den Finger zu wickeln oder für seine Interessen auszunutzen. Wenn wir all das sehen, Vers 4, nochmal zurück zu 1. Johannes 4, wir müssen keine Angst haben, sagt er. Er geht ja in dem Zusammenhang und sagt dann auch, wie wir dann auch falsche Geister unterscheiden können im 1. Johannes Kapitel 4, die ersten Verse. Spricht es an anderer Stelle noch einmal. Er sagt, an jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also Gottes Sohn ist, dieser Geist ist von Gott. Wenn ein Geist aber sagt, Gott hat keinen Sohn, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen, der Sohn Gottes ist nicht in diese Welt gekommen und geboren als Sohn Gottes, das ist ein Lügengeist. Den lehnt ab. Und da können wir ganz schnell sehen, auch wenn Religionen aktiv sind, unterwegs sind, bekennt eine Religionsgemeinschaft, dass Jesus Christus der im Fleisch geborene oder im Fleisch gekommene Sohn Gottes ist. Wenn eine, zum Beispiel der Islam sagt, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist. Der Islam sagt, das ist nicht wahr, er ist nicht Gottes Sohn. Also brauchen wir da schon keine weitere Untersuchung zu machen, obwohl es interessant ist, manches detailliert anzuschauen. Aber der Islam sagt, Gott hat keinen Sohn und somit sagt Gott in seinem Wort, das ist ein falscher Geist. Das ist nicht ein Geist. Allah ist kein Geist oder kein Gott, der identisch ist mit dem Gott der Bibel, der identisch ist mit dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott, dem wir dienen, hat einen Sohn, Jesus Christus. Allah sagt, es gibt keinen Sohn Jesus Christus, somit ist es ein falscher Geist. Brauchen wir gar nicht weiter untersuchen, auch wenn manche Geschichten da sicherlich immer wieder spannend sind. Paulus geht her und sagt auch, wie Johannes und Petrus, dass wir keine Angst haben müssen. Der Apostel Paulus bezeugt, dass Jesus Christus, und da sind wir wieder auch beim letzten Sonntag, dass Jesus Christus über jeder Macht und über jeder Autorität thront. Richtig? Mir ist gegeben, sagt Jesus, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sagt, ich gebe euch die Macht, die ich habe, gebe ich auch euch, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Jemand sagte, wenn wir uns die Welt im Licht dieser Wahrheiten anschauen, also dass Christus in uns ist, dass Jesus der Herr ist über allem, dass er über allem thront, dann sollten wir uns bewusst machen, dass Sünde und Zerbrochenheit nicht triumphieren müssen in dieser Welt. Wir sollten aufstehen und alles tun, was wir können, damit der Triumph des Bösen nicht stattfindet. Die Menschen, die Welt um uns herum, viele verschiedene politische Kräfte in unserem Land inzwischen, sie gehen und stehen auf gegen Christen. Man hat nichts allgemein gegen Kirche, aber man hat etwas gegen Menschen, die sagen, Jesus Christus ist mein Leitbild, Jesus Christus ist mein Herr, er ist der, dem ich nachfolge. Und das, was Jesus, jetzt bin ich auf, oder? Und Jesus Christus, irgendwie bin ich in meiner Folge. Guck mal, bin ich heute mit Lautsprecher? Nein.
Halleluja. Okay. Also die Dinge, die wir in dieser Welt erleben, sie wollen uns mal. Wir haben ungeheuer viele Höhen heute drin. Also ich merke das richtig, das zischt richtig. Also es ist so enorm starke Höhen drin. Guck mal. Also merkt euch da auch wieder für den Schnitt, ne? Die Minuten, damit ihr nicht suchen müsst. Also wir leben in einer Welt, die sich ganz klar gegen Menschen stellt, die Jesus Christus zu ihrem Leitbild haben, zu ihrem Erlöser. Und die behaupten und sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. So, ich müsste wieder da sein, genau. Schaut mal, aber irgendwie sind doch ganz starke Höhen drin, dass wir die irgendwie runterkriegen und vielleicht auch die Lautstärke ein bisschen. Also ich bin von hinten, ich habe totales Echo von der Bühne. Ja, oder ein bisschen leiser dann vielleicht drin. Also irgendwie bin ich scheinbar sehr, sehr laut. Guckt einfach mal, weil dann tut das ein bisschen weh im Kopf. Weil wenn ich jetzt lauter rede, ist das für euch angenehm? Okay, gut, dann ist es nur mir unangenehm, das kann man aushalten. Okay, also noch einmal für den Schnitt auch für DVD. Wir leben in einer Gesellschaft. In dieser Gesellschaft will man die Menschen, die an Jesus glauben als ihren persönlichen Retter, die Jesus nachfolgen und die Gottes Wort als die Wahrheit in ihrem Leben sehen, man will diese Menschen mundtot machen. Man unterstellt ihnen, dass sie verschiedene Phobien und so weiter haben und so weiter, dass sie von Angst gejagt sind, dass sie intolerant sind. Während diese sogenannten Toleranten uns der Intoleranz beschäftigen, leben sie Intoleranz voll aus, weil sie nicht erlauben, dass wir unsere Meinung frei äußern dürfen, frei sagen können. Somit drücken sie sich selber den Stempel der Intoleranz auf. Und das ist nun mal leider so. Aber wir sollten uns von all diesen
Dingen, die um uns herum geschehen, den Menschen, die auftreten um uns herum, auch gegen den Glauben, wir sollten uns da nicht mundtot machen lassen und auch nicht ängstigen lassen. Denn eins ist klar, das Böse, die Finsternis wird zunehmen. Das Böse, die Finsternis wird zunehmen. Aber es ist auch wahr, dass das Licht heller und heller und heller scheint bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Und das Licht kann nicht vertrieben werden. Finsternis kann immer vertrieben werden. Licht wird nicht vertrieben. Jesus sagt, das Licht vertreibt Finsternis. Das heißt, du bist Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und immer, wo Jesus auftauchte, da wichen dämonische Kräfte zurück. Da wich die Finsternis von Leid, Krankheit, Tod, Elend zurück. Warum? Weil er wusste, ich bin das Licht. Und die Bibel sagt, Gott ist Licht und Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Gott selber ist Licht. Jesus als Sohn Gottes kam in die Welt, war Licht. Und jetzt sagt Jesus, jetzt seid ihr in der Welt, jetzt seid ihr Licht. Das heißt, du und ich, wo wir auftreten, sind dazu berufen, Licht zu verbreiten. Wir können aber als Gläubige genauso auch Finsternis verbreiten. Auch das ist möglich. Aber berufen sind wir, Licht zu verbreiten. Vor allem sind wir nicht berufen, Angst zu haben und wegzulaufen. Du brauchst nicht Angst haben, weil der, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Amen. Der ist größer. Er ist größer. Du musst dir das mal wirklich reinziehen. Als du Jesus in dein Leben aufnahmst, da hast du nicht eine Formel gesprochen, Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, von jetzt an bist du mein Retter, jetzt folge ich dir und ich danke dir, jetzt habe ich das Recht, mich ein Kind Gottes zu nennen. Wenn du das vielleicht nur so geplappert hast, dann wird vielleicht auch nicht viel passiert sein. Aber bei der Aufnahme Jesus geht es darum, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Du wirst jetzt mein Herr. Von heute an folge ich dir nach. Ich verlasse die Finsternis und begebe mich jetzt hinein in das Reich des Lichts. Ich gehe heute in ein neues Reich rein. Ich begebe mich von dem, wo ich bisher gelebt habe, fort in das Neue hinein, was du für mich herbereitet hast. Das heißt, da findet ein Länderwechsel statt. Wir gehen in ein neues Land vom Reich der Finsternis in das Königreich des Sohnes Gottes. Und dadurch, dass wir in dieses Königreich hineinkommen, werden wir selber zum Licht Gottes in dieser Welt. Wir sind jetzt Gottes Licht in dieser Welt. Es ist das einzige sichtbare Licht in dieser Welt, sind du und ich. Und wenn du und ich nicht scheinen, wenn du und ich nicht leuchten, bleibt es in unserem Umfeld Finsternis, obwohl wir Licht sind. Seid ihr mit mir? Kompliziert? Okay. Also es ist so wichtig, dass und wir müssen nicht Angst haben, das Böse wird triumphieren. Es mag sein, dass das Böse sich manchmal aufbäumt. Trotzdem scheinen wir als Lichter in dieser verkehrten Welt, wie der Apostel es sagt. Und wir müssen eins wissen, nach der Entrückung und der Auferstehung der Toten, wenn wir zum Herrn gegangen sind, die in der ersten Auferstehung, die Gläubigen, bevor das tausendjährige Reich kommt, dann werden 3,5 Jahre Gericht sein auf dieser Erde. Das Böse, das sich so stark gemacht hat, das so aufgetreten ist, dass das Gute und das Licht meinte, vernichten zu können, dieses Böse wird in diesen 3,5 Jahren gerichtet, inklusive aller Menschen und Nationen, die dem Bösen angehangen haben. Wenn wir Licht sind, und wir sind ja nun mal Licht, da lese ich erst noch mal einen Vers in Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Stark, oder? Einmal wart ihr Finsternis. Vergangenheit. Wir sind jetzt keine Finsternis. Es sei denn, wir begeben uns zurück wieder in den Bereich der Finsternis und leben dort. Aber wir sind Licht. Beachte, Epheserbrief, der Apostel Paulus. Ihr wart einmal Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Ist das stark, oder? Und jetzt sagt er etwas. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt bedeutet, habt einen Lebensstil, wie das Licht den Lebensstil hat. Ja, Johannes sagt, wer sagt, dass er Christus angehört und gerecht ist wie er, der soll dann auch seinen Lebensstil leben, wie Jesus Christus ihn gelebt hat. Und Jesus war nicht engstirnig, er war nicht verknöchert, schon gar nicht religiös. Er war voller Freude, voller Frieden, aber er hatte auch genauso manchmal Schmerz und weinte, gerade auch um die Nöte oder auch die Unbußfertigkeit von Menschen. Also noch einmal, Johannes 5, Vers 8. Einmal wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lass das mal zergehen. Ich war mal Finsternis. Denk mal drüber nach. Ich war Finsternis, jetzt bin ich Licht. Jetzt bin ich Licht im Herrn. Denk das mal nach. Lass das mal so in dich einsinken. Weißt du, das wäre für eine Morgenandacht, Abendandacht, Mittagandacht oder Mitternachtandacht, wann immer du da Andacht machen willst oder hast, das wäre wert, mal sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt Licht. Einmal war ich Finsternis, jetzt bin ich Licht. Ihr wart einmal Finsternis. Und dann fängst du an, das zu sprechen. Herr, dein Wort sagt, ich war mal Finsternis, jetzt bin ich Licht. Wir schauen immer so viel unser Negatives an. Das bin ich noch nicht, das habe ich noch nicht, das kann ich noch nicht, jenes funktioniert noch nicht, kriege ich das je hin? Also wir schauen immer das Negative an. Die Umstände, die uns so oft im Alltag begegnen und wir erlauben, dass sie dann uns regieren, statt dass wir regieren mit Christus in diese Umstände hinein und Veränderung bewirken. Wir haben durch Jesus etwas erlebt. Wenn wir Licht sind, dann sagt die Bibel auch, dass es eine Frucht des Lichts gibt. Habt ihr das schon mal gelesen, dass es eine Frucht des Lichts gibt? Es gibt also eine Frucht des Lichts. Frucht des Lichts, da bleiben wir bei Epheser 5. Wir lesen ab Vers 7. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, da komme ich gleich noch drauf. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt, lebt so, habt so einen Lebensstil als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht aus lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also, wie war Jesus? War Jesus gütig? Er sagt, das ist etwas, was von deinem Leben jetzt ausgeht, weil du Licht bist. Güte wird zu den Menschen ausgehen. Güte. Er sagt, es ist Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Wir hatten das neulich angeschaut, sondern es ist Gottes Gerechtigkeit. Das ist der Maßstab, nach dem Gott lebt. Der Maßstab, nach dem Gott lebt, wie er ist gerecht und er rechtfertigt den, der des Glaubens Jesu Christi ist. Wir sind zu Jesus gekommen und wir wurden gerechtfertigt durch den Glauben Jesu. Die Frucht des Lichts ist also lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und in Vers 3 sagt er geht da nochmal zurück. Er geht daher und sagt, früher, als wir Finsternis waren, haben wir gelebt wie die Finsternis. Und er zählt das auf, ich will das gar nicht alles, sondern er geht hier in Vers 3 zum Beispiel, er sagt, früher habt ihr gelebt, auch sicherlich nicht alle unter uns, aber dann wieder in anderen Bereichen doch, in Unzucht. Er sagt, das war früher unser Lebensstil. Oder das bejahten wir zumindest. Wir fanden das in Ordnung, wenn die Gesellschaft das befürwortet und als richtig ansieht. Unzucht, das Wort heißt Porneia und bedeutet Hurerei, Unzucht. Es schließt Ehebruch ein und meint jeglichen außerehelichen Geschlechtsverkehr. Jeglicher außerehelicher Geschlechtsverkehr ist nach Gott, seine Definition, Porneia und ist also Unzucht. Und er sagte auch in Epheser 5, dass Unzüchtige nicht in das Reich Gottes kommen werden, weil sie ja nicht die Frucht des Lichtes leben, sondern sie leben ja Finsternis. Sie leben das, woraus sie eigentlich herausgekommen sind. Er sagt also, dass wir die Unzucht, aber auch und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Er sagt also Unzucht, aber und alle Unreinheit und Habsucht, Unreinheit geht auch moralische und geistliche Reinheit, geklärt zu leben in dieser Welt, aber auch vor Gott. Oder Habsucht, das Wort Habsucht im Griechischen heißt Pleonexia. Pleonexia heißt Habgier, Habsucht, Gier. Es ist das Verlangen, mehr zu haben von dem, was man schon hat. Oder das zu haben, was man noch nicht hat. Ich habe zwar jetzt das und das und das, aber ich muss mehr haben. Ich bin noch nicht zufrieden. Also ich brauche da jetzt noch mehr von. Und man schafft und man arbeitet für dafür, dass man noch mehr bekommt, noch mehr. Der andere hat das, das habe ich noch nicht. Also jetzt muss ich mehr schaffen, dass ich auch das bekomme, was der andere hat. Denn ich will ja gleichgestellt sein mit ihm, je nachdem, welche theologische Prägung du dann noch hast. Dann heißt es, also wenn du Gott hast, wenn du mit Gott bist, dann wirst du immer finanziellen Überfluss und Wohlstand haben. Dann siehst du, dass der Nachbar Überfluss und Wohlstand hat im finanziellen Bereich. Du hast es nicht, also gehst du her und versteifst du dich darauf und sagst, okay, jetzt muss ich also auch mehr schaffen, damit ich in diese Fülle Gottes mich hineinschaffe, damit ich dann auch so viel habe wie der andere. Und das ist einfach Habsucht. Habsucht. Pleonexia ist Habsucht. Und interessanterweise, er sagt, das soll unter euch nicht mal genannt werden. Er sagt, das ist überhaupt kein, sollte kein Diskussionspunkt sein. Das sollte nicht etwas sein, wo man sagt, Mensch, da haben ganz Teil Leute unsere Probleme mit. Mit Ehebruch, Sex vor der Ehe, nach Wohlstand hinterher sein, Hauptsache es geht mir gut, Hauptsache ich habe es bequem. So, Paulus sagt, wenn du ein Kind des Lichts bist, dann hast du solche Verhaltensweisen abgelegt. Ihr merkt bei dem, was ich sage, wir bewegen uns jetzt in Jüngerschaft schon hinein. Weil der Herr Jesus sagt, dass wir die Menschen zu ihm und zum Vater führen sollen und dann sollen wir sie zu Jüngern machen und dann sollen wir sie lehren, alles zu halten, was er befohlen hat. Richtig? Steht das so in eurer Bibel? Wir sollen die Menschen unterrichten und sagen, du, das ist jetzt dein neuer Lebensstandard. Das ist jetzt die neue Art, wie du redest. Das ist die neue Art, wie du lebst. Das ist die neue Art, wie du mit Menschen umgehst. Das ist die neue Art, wie du die Dinge in dieser Welt anschaust. Du schaust sie jetzt aus dem Blickwinkel auch von der Gerechtigkeit Gottes her an. Und er sagt, es sollte unter euch nicht genannt sein, na ja, die Geschwister haben halt die Probleme mit Ehebruch. Haben ja auch Schlimmes in der Kindheit durchgemacht. Merkt ihr, wir kommen und wir machen vieles so, wir setzen Gottes Ordnungen außer Kraft und wundern uns dann, dass keine Veränderung in der Gesellschaft geschieht. Denn die Bibel, gerade in Epheser, er sagt hier, denn wer darin lebt, Unzucht, Unreinheit, Habgier, der wird nicht das Reich Gottes sehen. Warum nicht? Warum kann er das nicht sehen? Weil er ständig nur Habgier sieht, das, was er begehrt, das, was er will, das er sich wünscht. Und vielleicht wird er gerade mal wie durchs Feuer einmal noch gerettet werden. Aber wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, wenn wir diese Gesellschaft transformieren wollen, dann müssen wir auch einen göttlichen Lebensstil, einen königlich-göttlichen Lebensstil anfangen anzueignen oder uns dazu bewegen. Ich spreche nicht von geistlichen, oh, ich muss jetzt so leben, sondern Jesus, ich will dich würdig vertreten als dein Priester, als dein Bruder, als deine Schwester, als Sohn, Tochter Gottes. Ich will dich würdig vertreten, so wie es sich geziemt, so wie es vom Himmel her gedacht ist. So will ich mit dir auf dieser Erde leben. Diese Welt soll sehen, es lebt nicht alles nur nach dem Schema der Finsternis und nach dem Weltsystem, sondern wir leben in dieser gefallenen Welt ein neues Weltsystem, eine neue Weltordnung. Wir leben eine himmlische Weltordnung. Wir leben eine Königreich-Weltordnung. Das ist ein Unterschied. Wenn wir das nicht wollen, werden wir die Gesellschaft um uns nicht verändern. Es hat etwas mit unserem Leben zu tun, mit der Frucht des Lichts. Die Frucht des Lichts ist also lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und er sagt, Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Indem ihr prüft, was, also Vers 7 hat er doch gesagt, seid also nicht ihre Teilhaber. Warum wollen wir nicht mehr Mitteilhaber werden dieser Leute? Mitteilhaber heißt, das zu bejahen, was die Menschen ohne Gott tun, dann bist du ein Mitteilhaber. So sagt es der griechische Grundtext. Ich bejahe es, ich befürworte es. Selbst wenn ich es vielleicht nicht unbedingt lebe, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm, dass Leute so leben, dann bist du ein Mitteilhaber geworden. Das ist es, was das Griechische sagt. So, ihr seid Mitteilhaber. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. So, wie, wenn wir jetzt wandeln und das anschauen alles, und er sagt, wie können wir das tun? Vers 10, erstens, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir als gläubige Menschen, die wir Lichtmenschen sind, die wir Licht in dieser Welt sind, In unserem Alltag, in unserem Lebensstil schauen wir an, was ist dir, Herr, wohlgefällig? Wie würdest du gerne leben? Wie würdest du gerne, Herr, dass ich lebe? Was ist dem Herrn wohlgefällig? Ein anderes Wort für wohlgefällig heißt angenehm. Herr, wie wäre es dir angenehm, wie ich leben soll als dein Licht hier in dieser Welt? Was wäre dir angenehm? Das sind die Sachen, die wir mit unserem Herrn besprechen, zum großen Teil natürlich gerade auch in der Bibel finden. Insgesamt eigentlich, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, ist klar. Aber auch in der persönlichen Führung. Indem ihr prüft, erstens, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn wir aber prüfen wollen, was dem Herrn wohlgefällig ist, was dem Herrn angenehm ist, dann muss bei uns unbedingt Römer Kapitel 12, Vers 2 auch in Aktion treten. Was sagt Römer 12, 2? Wandelt nicht mehr wie die Nationen. Also wandelt, lebt, führt euren Lebensstil nicht mehr so, wie ihr früher gelebt habt, als ihr ohne Gott gelebt habt. Sondern er sagt, werdet erneuert in eurem Denksinn, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, Vollkommene. Das heißt, wir müssen Studierer des Wortes Gottes werden, um zu schauen, was gefällt Gott? Wie möchte Gott diese Welt verändern? Wie verändert er mich? Wie geschehen Dinge in meinem Leben? Welche Dinge sind für mein Leben auch segensreich und hilfreich geworden, verändernd geworden? Das will ich jetzt auch tragen in eine kranke Welt, in eine kaputte Welt, in eine gefallene Welt, um ihr auch dieses Hilfsangebot zu machen. Du, ich bin aus diesem ganzen Sumpf, aus diesem ganzen Dilemma rausgekommen und ich zeige dir jetzt, mit diesem Jesus kannst du auf dieselbe Ebene kommen, wo ich jetzt lebe, in einem neuen Leben mit Jesus. Nur können wir den Menschen sagen, du kannst auf eine Lebensebene kommen, wie ich sie habe. Da merken wir, wir schauen die Frucht des Lebens an. Das soll uns aber nicht dazu bringen, dass wir wieder zurückgehen. Jemand fragte mal einen Gottesdienst. Nein, das erzähle ich euch ein andermal. Ihr wollt das ja gar nicht wissen. Dann müsst ihr nächstes Mal wiederkommen, also fällt es mir wieder ein. Also, er sagt erstens, indem ihr prüft, was gefällt Gott. Herr, was gefällt dir? Was ist dir angenehm? Zweitens sagt er, als Kinder des Lichts, habt nichts mehr gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Lebt nicht mehr so, wie ihr früher gelebt habt. Durch unsere Bekehrung haben wir uns eigentlich davon getrennt. Ich glaube, dass wir aber oft gar nicht richtig uns nicht bewusst ist, was bei der Bekehrung geschieht. Wir denken, wir nehmen mal Jesus auf und jetzt löst er meine Probleme, jetzt heilt er meine Seele, jetzt guckt er, dass meine Fußnägel nicht mehr dreckig sind und was weiß ich alles. Ich übertreibe jetzt mal und bin sarkastisch, ich weiß. Aber wir haben Jesus zu so einem kleinen Hampelmann degradiert. Herr, jetzt habe ich gerade wieder, ich habe gerade Fußpilz, Herr. Also ich verstehe gar nicht, warum du das zulassen kannst. Der Herr sagt, wasch deine Füße, mach eine ordentliche Creme drauf oder mach etwas gegen drauf oder lass für dich beten, wie auch immer. Aber wir sind immer der Herr. Also, Herr, warum machst du das? Herr, warum machst du das? Herr, warum macht mein Kind nicht dies? Warum macht mein Sohn nicht das? Warum macht mein Sohn nicht das? Warum macht meine Tochter nicht das? Der Herr könnte ja mal zurücken, warum machst du nicht, was ich dir sage? Wir wollen, dass unsere Kinder machen, was Gott will, und wir selber tun oft nicht, was Gott will. Hallo? Also müssen wir uns mal fragen. Er sagt, hab nichts gemeinsam mehr mit diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wir sind aus dem Reich raus. Drittens, sondern stellt sie viel mehr bloß. Uiuiui, da werden wir auf einmal zu Leuten, die aufstehen, die aktiv werden, die nicht mehr in Passivität ihren Glauben leben, sondern die auf einmal aufstehen und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Wir müssen in unserer Gesellschaft aufstehen und ganz klar und deutlich auch unsere Meinung sagen und nicht kuschen, wenn darüber gesprochen wird. Wenn man sagt, Homosexuelle, das ist, kommt der Ehe gleich und alle Lebensformen, die sich verbinden wollen, sind der Ehe gleich, dann muss ich sagen, nein. Und wenn du in unserer Gesellschaft sagst, nein, dann kriegst du den Krieg erklärt. Das erste Wort, was man dir an den Kopf schleudern wird, ach, du bist also ein Homophob. Ne? Man wird dir das an den Kopf schleudern. Bevor man mich wieder behandelt, lieber sage ich nichts und lebe im Verborgenen des Herzens meinem Glauben. Dann wirst du nicht Licht sein. Weil es steht hier geschrieben als dritten Punkt, als Kinder des Lichts, stellt sie viel mehr bloß. Aber wir tun das in Liebe, wir tun das in Güte. Ich erzählte euch ja vor längerer Zeit mal, dass ich, als ich in Kranichstein auf dem Parkplatz beim Lidl war und wollte schnell auf dem Weg was mitnehmen, also käuflich mitnehmen im Lidl, nicht etwas nur mitnehmen, also etwas kaufen. Und ich gehe da und hole meinen Chip aus meinem Fach da raus, die Tür ist auf und jemand kommt an die Tür, der hat so Zeitungen verkauft, so von so, irgendeiner linken Zeitung, nee, nicht Obdachlos, nein, von der linken Zeitung irgendwie. Und er kommt, stellt sich in die Tür, hey Christusschwein, willst du eine Zeitung? Ja. Dann habe ich gesagt, was? Ja, Christusschwein, willst du eine Zeitung? Sage ich, nein, danke. Okay, dann habe ich gedacht, mein lieber Scholli, was ein frecher Kerl. Ich habe in mein Handschuhfach gegriffen, habe meinen Revolver rausgeholt und bin zu ihm hingegangen und habe ihn erschossen. Ja? Hättest du doch auch gemacht, oder? Und die Polizei sagt, es war Notwehr. Nein, glaubt ihr nicht, okay. Nein, war so nicht, so war es nicht, okay. Also, nein, ich bin hingegangen und habe zu ihm gesagt, während ich mein also auf dem Weg zum Einkaufsmann bin, du, ich möchte dir nur sagen, ich bin ein Christusfreund und kein Christusschwein. Aber ich bin ein Christusfreund und das bin ich gerne. Und da war er sprachlos, entwaffnet. Und ich habe meine Einkäufe gemacht. Und er hat sich ziemlich verdrückt. Er ist dann am ganz anderen Ende des Parkplatzes, hat er sich verzogen, wo keine Leute sind. Hat wahrscheinlich gewartet, dass ich jetzt wegfahre. Aber wenn schon jemand zwanghaft mit mir das Gespräch sucht, kann ich ja dann nicht einfach die Person links liegen lassen. Und ich bin ins Auto gegangen und habe ein Heftchen geholt, wer Jesus ist, was Jesus für uns getan hat und so weiter und so fort. Und bin dann quer über den Parkplatz, habe gesagt, du, das würde ich dir gerne noch schenken und ich wünsche dir Gottes Segen. Okay, danke, hat er gesagt. Ob ich eine Zeitung wollte, weiß ich gar nicht, was gefragt hat, wenn, hätte ich sie auch genommen. Aber so, versteh mal, wir werden manchmal attackiert, urplötzlich. Und wir müssen dann gewappnet sein. Die Frage ist nur, wie reagierst du, wenn da jemand kommt und dich attackiert? Ich sage ja nicht, dass ich immer so freundlich unbedingt reagieren würde. Ich will ja nicht sagen, ich verspreche euch, ich werde das immer so freundlich in Zukunft tun. Ich meine, es ist ja ganz klar, wenn die Gemeinde einen nervt, die Mitglieder nicht mehr gehorchen und dann muss man ja irgendwo mal Dampf ablassen, oder? Auch nicht. Ihr lasst, guck mal, schüttelt den Kopf. Das gesteht mir gar nichts zu, okay. Also, erstens, ihr prüft, was gefällt Gott. Zweitens, lebt nicht mehr wie die Leute. Drittens, stellt sie viel mehr bloß. Das Wort bloßstellen, elencho, bedeutet überzeugen durch die Überführung des Straftäters. Es bedeutet überführen, strafen, als Folge der Überführung, Strafen zurechtweisen. Das heißt, diese Gesellschaft will mir ihr Weltbild aufzwingen, und ich sage, nein, ich habe ein himmlisches, ein göttliches, ein biblisches Weltbild und nach diesem Weltbild lebe ich. Und ich sage, aus Grund dessen, weil Gott sagt, so und so, stehe ich zu dem, was Gott sagt und ich kenne ihn, ich glaube nicht nur an ihn, ich kenne ihn. Und mein Gott sagt, dass dein Weltbild und deine Ansichten, die du hast in dieser Gesellschaft, diese Ansichten sind und dieser Lebensstil ist verkehrt. Das heißt, wir strafen es dadurch, wir machen es klar. Wir sehen das nicht so wie du. Das in Liebe und in Güte, in Freundlichkeit, in Gerechtigkeit. Denn er sagt hier, was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Er sagt aber, alles, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Dieses durchs Licht offenbar werden, da ist Phanero. Und es bedeutet offenbar machen. Wir als Lichtmenschen, als Menschen, die die himmlische Prägung haben, als Menschen, die die himmlische Ausstrahlung haben, wir kommen und durch unser Erscheinen und da, wo wir leben und uns bewegen, da stellen wir die Dinge, die verkehrt sind, als nicht richtig auch hin. Wir stellen sie bloß. Deshalb attackiert man ja uns auch gerne, weil wir nicht so sein wollen wie sie. Warum? Weil sie unter dem Fürsten dieser Welt sind. Wir aber sind unter dem König Jesus. Und hier stoßen zwei Weltreiche zusammen. ein schwaches, dämonisches, teuflisches, irdisches Werk und das ewige Königreich unseres Gottes. Und die Finsternis denkt noch, sie wäre die größte und coolste Macht im Universum. Dabei ist sie schon auf der Loser-Schiene seit ein paar tausend Jahren. Der Zug geht doch schon den Abgrund hinunter. Und unser Zug geht nach oben. Hey, wir sind doch auf ganz anderen Wegen, Leute. Und das müssen wir sehen. Er sagt, alles aber, was jetzt, er sagt davor, dass wir das Strafen überführen. Alles, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbart. Phanero, offenbar machen, bekannt machen, zeigen. Das kommt von Phaneros, bedeutet offenbar, offenkundig, bekannt machen. Das Synonym im Neuen Testament dazu ist Apokalypto und bedeutet offenbaren, aufdecken. Das geschieht sowohl in der Gemeinde, das geschieht aber auch da, wo wir leben. Durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist werden Dinge aufgedeckt. Offenbarung nennen wir das auch. Der Heilige Geist offenbart es, er offenbart es aber nicht, nur damit wir sagen, boah cool, da hat er uns mal was Schönes geoffenbart. Sondern er offenbart es, damit wir hergehen und es bloßstellen und sagen, Gott hat mir gezeigt das und das, sein Wort sagt das und das und das, was ich jetzt bei dir in deinem Leben sehe, das, was ich in dieser Gesellschaft sehe, stimmt nicht mit dem Willen Gottes überein, stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Deshalb muss ich sagen, das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Weißt du, dass du da Krieg hast? Aber weißt du, was du noch hast? Der in dir ist größer als der, der in der Welt ist. Ich meine nicht, dass wir hergehen und Krieg suchen. Tu das nicht. Wir suchen nicht Krieg. Sondern wir wollen die gute Nachricht des Evangeliums verbreiten. Aber automatisch kommst du dann mit der Finsternis in Berührung. Und automatisch will die Finsternis dir sagen, es ist schon ganz richtig, wie wir leben. Und dann kommst du und sagst du, das ist total verkehrt, wie du lebst. Du richtest das letztlich. Und Gott sagt, als Kinder des Lichts sind wir auch gerufen, eine Gesellschaft derart zu richten und die Dinge, die sie verkehrt macht, bloßzustellen. Und trotzdem dabei unsere Politiker segnen, für sie beten, sie nicht verachten, auch wenn ich mich manchmal über sie ärgere. Aber wir beten trotzdem für die. Wir segnen sie. Wir wollen, dass der Wille Gottes geschieht. Was sagt Gott? Betet für sie, damit wir ein stilles Leben im Land haben und so weiter. Also nur weil wir für sie beten und sagen, Gott segne sie, heißt das ja noch lange nicht, wir kuschen, aber wir sagen nicht, was richtig und falsch ist. Wir sind Söhne und Töchter des Lichts und wir bringen hervor, das ist richtig und das ist falsch. Weil der Heilige Geist ist offenbart und Gottes Wort ist offenbart. Und das tun wir in einem sanftmütigen Geist, mit großer Liebe, mit viel Barmherzigkeit, in dem Wissen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die gefallen sind und oft unter dämonischer und seelischer Knechtschaft sind und nicht ein noch auswissen und wir holen sie heraus. Nur wir werden sie nicht retten, die kranken Menschen, die gefallenen Menschen, die Menschen, die in Bindungen auch dämonischer Kräfte sind, indem wir ihnen nur gut zusprechen, werden wir sie nicht retten. Werden wir sie nicht heilen. Heilung kommt nur, wenn Licht in ihre Finsternis hineinkommt, es aufgedeckt wird und sagt, du, das in deinem Leben, dieses macht dich krank, das macht dich kaputt, das muss aus deinem Leben raus. Nimm Jesus in dein Leben auf und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird das, was in dir ist und dich kaputt macht, ausgetrieben, vertrieben, geheilt, du wirst befreit. Was haben wir, die Aufgabe der Salbung? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gefangene in Freiheit zu entlassen. Ich kann doch nicht sagen, du, ich pflege dich, du armer Gefangener in deiner Gefangenschaft. Du musst wissen, du bist zwar vom Teufel gefangen, aber der Herr Jesus liebt dich. Das bringt doch überhaupt keinem was. Du musst hergehen und musst sagen, hey, du kannst von dieser bösen Sache loswerden und du kannst heil werden, du kannst frei werden. Und dann schicken wir und sagen wir, und ich entlasse dich in Freiheit. Amen. Seid ihr noch mit mir? Okay. Also das ist so wichtig. So, und er sagt, das ist es, was wir tun, offenbaren. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir leuchten. Ich glaube, dass dies ein Wort ist, das die Christenheit in Deutschland heute unbedingt hören müsste. Wach auf, der du schläfst, weil so viele schlafen ihren christlichen, religiösen Schlaf und die Welt geht vor die Hunde. Nein, du hast keine Berufung zur Passivität, sondern du hast eine Berufung, als du Christ wurdest, zu einem aktiven, dich einsetzenden Glauben in dieser Welt, Das heißt, mit Geist, Seele und mit Körper bist du unterwegs. Du bist als kompletter Mensch unterwegs und du willst Menschen retten. Du willst Menschen in Heilung bringen. Und du willst Veränderungen in die Gesellschaft hineinbringen. Und du willst die Finsternis zurückdrängen. Und überall, wo du in Situationen Licht reinbringst, verliert die Finsternis ihre Macht. Verstehst du? Dadurch, dass wir mit Wahrheit kommen, aber auch mit Liebe und mit Klarheit und Dinge, die verkehrt sind, offenbar machen, kann sich das Ding jetzt bei den Menschen nicht mehr verstecken. Es bleibt ihnen nur eine Wahl. Sie sagen, ich will aus dieser Finsternis raus. Oder sie sagen, du, in Zukunft will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Und wenn wir kommen, machen sie einen Bogen um uns. Aber wir müssen Licht hineinbringen in die Situation, in die Umstände der Menschen hinein. Und auch dieser Welt und auch der Politik. Und unsere Politik ist auf keinem guten Kurs in unserem Land. Und Frau Merkel hat mich in den letzten Wochen und Monaten auch schon arg enttäuscht. Trotzdem bete ich für sie und ich wüsste nicht, ob wir trotzdem eine bessere Alternative haben. Aber wir können ja für sie weiter beten, dass sie auch in ihrer Politik, dass göttliche Ordnungen doch auch umgesetzt werden. Also, er sagt, alles, was bloßgestellt wird, durchs Licht offenbar. Und Jesus sagte dazu etwas in Johannes 3, Vers 20. Jeder, der Arges tut, also der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Du musst wissen, Menschen manchmal sagen, Mensch, wieso kommt, ich sag's jetzt mal altmodisch, der Sünder nicht in unsere Gemeinde oder in irgendeine Gemeinde dieser Stadt? Warum kommt er nicht in eine unserer Allianzgemeinden? Ganz einfach, weil er weiß, da wird meine Sünde bloßgestellt. Er weiß, dann wird mein Lebensstil ein anderes werden. Zum Beispiel. Andere werden andere Gründe haben. Aber sicherlich, so, also schön singen und so wird tun. Aber mein Leben ändern, dass mein Leben unter göttliche Ordnung und in göttliche Qualität hineinkommt. Nee, und Jesus sagt ganz klar, jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Das Wort hassen heißt miseo hassen, mit Hass verfolgen. Mit Hass verfolgen, verabscheuen. So, und das erleben wir in der Politik. Ich meine, wir haben ja politische Kräfte in unserem Land, die alles daran setzen, um wirklich Christen nicht nur mundtot zu machen, sondern auch Christen zu verbieten, Menschen zu helfen, die in Not sind, Menschen, die in Gefangenschaft sind. Politik, die es verbieten will, die Seelsorge an Menschen verbieten will, weil es nicht mehr mit ihren Ansichten übereinstimmt in dieser Gesellschaft. So, Gott sagt von Jesus, in ihm war das Leben, Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Hallo? Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Nicht erfasst. Katalambano, seine Hand an jemand legen, um es zu ergreifen. Gott sagt, mein Sohn war auf der Erde. In ihm war das Licht. In ihm war das Licht. Und er sagt, die Finsternis hätte diesen Jesus zu gerne gefasst. Zu gerne geschnappt. Aber Gott sagt, die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen. Finsternis kann Licht nicht gefangen nehmen. Hallo, bist du mit mir? Jetzt bist du und ich die Nachfolger von Jesus. Wir sind Licht der Welt. Und du musst keine Angst haben, dass dir irgendwas passiert. Wir gehen natürlich weise um in dieser Gesellschaft und poltern nicht wie die Elefanten im Porzellanladen durch die Gegend. Aber Gott sagt, wo du als Licht auftrittst, du musst wissen, dass die Finsternis dich nicht verhaften kann. Die Finsternis kann dich nicht mundtot machen, wenn du es nicht zulässt. Die Finsternis kann dich nicht ergreifen, die kann dich nicht gefangen nehmen. Du kannst von Finsternis nicht gefangen genommen werden. Hallo? Ist das gut? Oder willst du lieber gefangen werden?
Nein.
Okay. Willst du noch mehr hören?
Ja.
Soll ich noch abschließen dürfen? Euch ist warm, ja, ich weiß. Ich meine, überleg mal, wenn du mal Amen oder Halleluja sagen würdest, ne? Ich meine, das ist so eine Anstrengung, da würden wahrscheinlich Schweißbäche hier durch den Saal fließen, ich verstehe dich voll und ganz. Aber wenn du denkst, das ist gut, was der sagt, dann kannst du ruhig mal Amen sagen, dann kannst du auch ruhig mal Halleluja sagen. Ja, siehst du, keiner hat einen Hitzeschlag gekriegt jetzt. Guckt euch das mal an, ey. Du hast es überlebt. Also, die Finsternis hat es nicht erfasst, kann seine Hand nicht anlegen, an ihn greifen. Ja, das Licht in uns kann man nicht auslöschen. Selbst wenn Menschen den Märtyrertod sterben. Aber weißt du was? das Wesen Gottes, Gott ist Licht und wir sind Licht, das kann dir keiner wegverhaften, das kann dir keiner stehlen. Der Einzige, der das Ding loswerden kann, dieses Licht, dieses Wesen Gottes, bist du selber, indem du sagst, ich gebe es wieder zurück. Will das jemand zurückgeben? Nein, also, mach dir doch keine Sorgen, das Licht, du bleibst Licht und es kann dir doch gar nichts passieren. Und außerdem, wenn du stirbst, Mensch, du kommst in den Himmel. Was haben wir manchmal so sehr Angst ums Sterben, nicht wahr? Ich weiß, wir wollen ja alle nicht so sterben. Jemand sagte mir mal, Herbert, du, ich habe so Angst vorm Sterben, deshalb ernähre ich mich jetzt sehr bewusst, denn ich will nicht sterben. Und da habe ich gesagt, mein lieber Bruder, egal wie du dich ernährst, du wirst sterben. Das war gute seelsorgerliche Rat, ne? Hilfe. Du wirst sterben, so klar. Selbst wenn du im Laufe deines Lebens 10-mal von Jesus geheilt wirst, eines Tages wirst du trotzdem sterben. Wir sind nicht für die Ewigkeit hier auf diesem Planeten. Von daher, lass uns auch mal ein bisschen himmelreich ausgerichtet leben. Ich komme auf Richtung Finale, was ja noch nichts über die Länge des Finales aussagt. Naja, ist ja so, oder? Okay. Ich möchte euch etwas lesen aus einem Buch von Lauren Cunningham. Da habe ich ein bisschen drin angefangen zu lesen, als ich beim Zahnarzt war. Nur diesmal hatte ich nicht so lange Wartezeit. Meistens sitze ich doch länger, weil wenn da noch Notfall oder so zwischenkam, weil diesmal ging das so schnell, also bin ich nur an Anfang gekommen. Und Lauren Cunningham schreibt hier in diesem Buch, das Buch heißt Das Buch, das Nationen transformiert. Er schreibt hier, ich lese mal auf Seite 27, 28, ich bin jedes Mal ermutigt, wenn ich Orte besuche, an denen Menschen des Lichts zahlenmäßig die der Finsternis übertreffen. Also mal, ich bin jedes Mal ermutigt, wenn ich Orte besuche, an denen Menschen des Lichts zahlenmäßig die Menschen der Finsternis also übertreffen. Die Insel Atafu in der Tokelau-Inselkette ist einer dieser Orte. Ich fuhr dorthin auf einem der Missionsschiffe von JMEM. Wir besuchten eine Reihe von Nationen im mittleren Pazifik, in denen wir mit einfachen Puppenshows evangelisierten, den Leuten Unterricht erteilten und medizinische Hilfe anboten. Als wir nach Atafu kamen, fanden wir heraus, dass nahezu alle der 275 Bewohner dieser Insel ihr Leben Jesus anvertraut hatte. Als die Bewohner hörten, dass wir ebenfalls Christen seien, hießen sie uns auf herzlichste Weise willkommen. Wir bauten unsere Puppenshow auf dem Marktplatz auf und sehr schnell kam eine Menschenmenge zusammen. Als unser Team die Puppen bewegte und eine einfache Evangeliumsbotschaft weitergab, schaute ich umher. Die Erwachsenen lachten fröhlich und unbeschwert wie Kinder. Ich freute mich und nahm alles in mir auf. Was für eine wunderbare, stressfreie Umgebung. Überleg mal, eine ganze Insel, alle gläubig. Ist doch toll, ne? Willst du auswandern? Hoffentlich bleibt die Insel danach so gut. Okay. Also, später kam der Pastor der einzigen Gemeinde der Insel zu mir und teilte mir seine Sorgen mit. Er war besorgt, weil einer der Männer den Saft der Kokosnüsse gärte, um daraus Alkohol zu machen, um sich gelegentlich zu betrinken. Der Pastor teilte mir auch mit, dass einige der Leute manchmal lügen würden. Ich ermutigte ihn, dachte aber im Stillen daran, mit was für Problemen Pastoren in anderen Teilen der Welt konfrontiert sind. Wie wunderbar, dass dies die größten Probleme der Insel Atafu waren. Ne, da haben wir hier doch manchmal schon ganz andere Dinge, Gott sei Dank. Der Kontrast hätte nicht größer sein können, als wir über Nacht mit unserem Schiff zur nächsten Insel fuhren. Wir fanden schnell heraus, dass die Menschen dieser Nachbarinsel nur Namenschristen waren. Obwohl sie uns höflich begrüßten, konnten wir spüren, dass die Inselbewohner uns nicht wirklich dort haben wollten. Sie waren verspannt, reizbar und schienen innerlich voller Ärger zu sein. Wir waren traurig, als wir hörten, dass auf der Insel gerade eine Vergewaltigung stattgefunden hatte. Etwas, das im nahegelegenen Atafu unvorstellbar war. Also so eine Insel, die
Da hat jemand mal Jesus aufgenommen und schließlich hat die ganze Insel sich bekehrt. Ist doch stark, ne? Wir wünschen uns dann immer, Mensch, unser Dorf evangelisieren, alle sollen zum Glauben kommen. Ja, aber ich glaube, wir müssen da auch gewisse Schritte tun und uns bewegen, Dinge tun. Ich möchte ein Zitat hier noch lesen. Wie können wir erleben, dass das Licht unserer Nachbarschaft so leuchtet wie auf der Insel Atafu? Das ist nochmal von Loren. Wie können wir erleben, dass unser Licht die Finsternis in der Welt mehr und mehr überwindet? Das wird nur dann passieren, wenn wir völlig hingegeben und engagiert sind. Also wir werden unsere Welt nicht verändern, wenn wir passiv bleiben. Wir müssen engagiert, aktiv aufstehen und die gute Nachricht in die Gesellschaft hineintragen. Wir sind das Licht. Wir sind der Körper Christi. Wir treten in Erscheinung. Wir bringen das Licht, das Leben, die Wahrheit Gottes in die Gesellschaft hinein. Wenn wir es nicht tun, wird es keiner tun. Und die Gesellschaft wird bleiben, wie sie ist. Und wenn wir nicht engagiert uns darum kümmern, dass diese Welt verändert wird, haben wir auch kein Recht zu klagen, dass diese Welt so schlimm ist. Sondern wir müssen tatsächlich aufstehen. Jesus sagte, dass wir das Licht der Welt sind. Doch wir können dabei nicht passiv sein. In Markus 4,21 erzählt Jesus das Gleichnis einer angezündeten Lampe, die unter ein Gefäß, den Scheffel oder unter ein Bett gestellt wird. Was wollte er damit sagen? Cunningham fährt hier fort. Ein Gefäß oder Scheffel symbolisiert materielle Versorgung. Wenn wir nur dafür leben, unsere eigenen Bedürfnisse und die unserer Familie zu befriedigen, dann stellen wir unser Licht unter unser Gefäß. Wir führen ein Leben des Materialismus und lassen unser Licht nicht leuchten. Hast du es verstanden? Lies nochmal. Ein Gefäß oder Scheffel symbolisiert materielle Versorgung. Wenn wir nur dafür leben, unsere eigenen Bedürfnisse und die unserer Familie zu befriedigen, dann stellen wir unser Licht unter unser Gefäß, unter den Scheffel. Wir führen ein Leben des Materialismus und lassen unser Licht nicht leuchten. Das heißt, die Lampe, unser Geist, der von neuem geboren ist und der vom Heiligen Geist gestärkt und belebt ist und in dem Jesus ist, diese Lampe, unser neues Leben in Christus, ist für keinerlei Bedeutung für die Gesellschaft, wenn wir das nicht nach außen tragen. Hallo? Jesus sagte auch, dass wir unser Licht nicht unter ein Bett stellen sollen. Das Bett ist ein Symbol für Bequemlichkeit. Wenn wir nur dafür leben, es bequem zu haben und es daher vermeiden, je in eine Situation zu geraten, in der es unbequem wird, dann verstecken wir das Licht Christi. Versteht ihr? Licht Christi zu sein ist manchmal ganz unbequem. Jesus hat es nicht bequem. Oft wollte man ihn steinigen, weil er dem damaligen Establishment klar gemacht hat, das ist verkehrt, weil er der Geistlichkeit gesagt hatte, das ist nicht Gott, was ihr da vertretet. Das ist nicht der Wille meines Vaters und so weiter. Und einfach auch, weil er mildtätig, gütig war und heilte. Wir hatten das doch gehabt in der Bibelschule kürzlich von John G. Lake. Wie viel Mal ist er Bibelschüler? Wie viel Mal war er verhaftet worden innerhalb eines Jahres? Wisst ihr es noch? Wie viel? Über 100 Mal, genau. Ich dachte, jemand hatte ihn genannt. Also John G. Lake, als er anfing in Amerika für Kranke zu beten damals, da sind ja die Heilungsräume und so weiter entstanden, er ist innerhalb eines Jahres über 100 Mal verhaftet worden, weil er für Kranke betete. Über 100 Mal. Verstehst du? Es ist so, man könnte sagen, Mensch, die ganze Welt kann sich doch freuen, da kommt jemand und macht die Kranken gesund. Aber weißt du, wir leben in einer gefallenen Welt. Und da gibt es Menschen dieser gefallenen Welt, die sagen, wir können nicht zulassen, dass das Reich Gottes auf diese Art und Weise so viel Raum gewinnt, so viel Platz gewinnt. Lieber die Leute sind krank und sterben, aber dieser Christus wird irgendwie zurückgehalten. Und wir lassen uns so schnell zurückhalten. Lass dich nicht mehr zurückhalten, lass dein Licht leuchten. Der Herr will, dass sein Licht in aller Welt scheint, damit selbst die Menschen es sehen können, die in Gegenden großer Finsternis leben. Das wird nur geschehen, wenn wir anfangen, ihm zu gehorchen und ihn fragen, wie wir sein Licht in die Welt bringen können.
Siehst du, es ist so, das Licht in aller Welt, das, der Herr will, dass das Licht in aller Welt scheint. Und ich las hier, damit selbst die Menschen es sehen können, die in Gegenden großer Finsternis leben. Ich erinnere mich noch, da haben wir bei Romy in dem kleinen Raum im Büro gesessen. Da kam Marita aus dem Urlaub und hatte ein Wort, das sie im Urlaub so stark bewegt hatte. Ich meine, so war es gewesen. Und zwar, dass der Gläubige, wenn er in das Tal der Tränen geht, ins Baccarat-Tal, wenn er dorthin kommt, dann macht er dieses Tal zu einem Ort von Freudenquellen, zu einem Quellort der Freude. Verstehst du? Das ist es, was geschieht. Wenn du weißt, in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deinem Land gibt es Orte der Not, des Leides, des Schmerzes, der Gewalt, und du gehst nicht dorthin mit der Lampe, mit deinem neugeborenen Geist, mit deinem Leben in Christus, wenn du dort nicht hingehst als das Licht Gottes, dann bleibt dieses Umfeld in seiner Not, in seiner Finsternis, und die Not und Finsternis wird sich verschlimmern. Wenn du aber dort reingehst und das Licht des Evangeliums, die Wahrheit und das Leben des Evangeliums hineinbringst und den Beweis auch deines Zeugnisses von einem veränderten Menschen durch die Kraft Gottes und des Evangeliums, du wirst merken, in diesem Not- und Elendfeld, auf einmal wird dort Leben sein. Menschen werden zu Christus kommen. Freude wird ausbrechen. Heilung wird geschehen. Frieden wird geschehen. Dieses Baccarat, dieses bittere Tal wird zu einem Ort segensreicher Quellen werden. Dazu sind wir berufen. Das ist, so verändern wir Gesellschaft. Wir verändern sie nicht, indem wir zu Hause bleiben und uns pflegen. Hallo? Sag deinem Nachbarn, du veränderst nicht die Welt, wenn du zu Hause bleibst und dich nur pflegst. Letzter Abschnitt, Matthäus 5, 4, 15 und 16. Matthäus 4 sagt, 5, 4 sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Nicht mehr Jesus, wir sind es. Ihr seid das Licht der Welt, ich und du, wir. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Also hör auf, dich zu verstecken. Hör auf, dich zu verstecken und lass dich entdecken. Okay? Sag deinen Nachbarn, hör auf, dich zu verstecken und lass dich entdecken. Genau. Und Vers 15 und 16, hier diese Passage, die ich von Loren Cunningham gelesen habe, da hat er genau Markus 4, 21, ich lese dieses nochmal aus Matthäus 5, 15, 16. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Eine Lampe, die im Haus von Nutzen sein soll, nützt nichts, wenn sie unterm Bett steht. Oder wenn der Scheffel darüber gemacht wird. Sondern man stellt sie auf ein Lampengestell und alle haben Licht. Jesus sagt, wenn du willst, wenn du und ich wollen, dass diese Welt Licht bekommt, dann müssen wir rausgehen zu der Welt und in der Welt Licht sein. Wenn wir das Licht nur in unserem Haus, in unserem Zuhause leben, bleibt die Welt ohne Licht und in Finsternis. Und wir müssen uns, ich sage es nochmal, dann nicht beschweren, dass es so finster und dunkel ist. So, also nicht mehr unter den Scheffel. Was war das mit dem Scheffel? Materielle, es geht nur Hauptsache, ich habe mein Auskommen, es geht mir gut und ich will noch mehr, oder ich will, hatten wir erst, Jesus sagt, so etwas sei unter euch nicht mal mehr genannt, hatten wir erst gelesen, ne, Epheser. Sowas sei unter euch nicht mehr genannt, Habsucht, also Geld, Gier, Mensch, ich muss noch mehr schaffen. Das ist nicht, das geziemt nicht eines Christen, geziemt sich nicht eines Christen, sagt er. Das ist etwas, was nicht zu euch gehört. So eine Art zu denken, zu leben. Deshalb, Jesus sagt, Römer 12, ihr müsst euer Denken erneuern. Wenn ihr so denkt, dann denkt ihr verkehrt. Dann lebt ihr auch verkehrt. Dann setzt ihr eure Kräfte auch verkehrt ein und die Welt geht zugrunde. Und deshalb auch nicht das Licht und das Bett stellen. Nicht die Bequemlichkeit, sondern wirklich das Licht nach außen tragen. Du und ich, wir sind das Licht der Welt. Wir machen den Unterschied. Und Bruder, Schwester, Wenn du ängstlich bist in deinem Büro und niemand weiß, dass du Christ bist, dann gehst du natürlich auch mit deinem Licht unterm Scheffel verdeckt. Ich meine nicht auch, dass du morgen auf die Arbeit kommst, im Büro reinkommst, die Tür aufreißt, voller Elan und sagst, Tatü, Tata, der Christ ist da. Nein, ich meine nicht, dass du da jetzt sagst. Ne? Oder du gehst im Baumarkt und sagst, hallo Leute, ich mache bekannt, ein Christ kauft gerade hier ein. Nein, lebe dein Glauben, lebe mit Jesus, verheimliche es nicht, verstecke es nicht, decke es nicht zu, schau, ob die Menschen in deiner Umgebung Not haben. Du sagst, Herr, gib mir Menschen, die ich zu dir führen kann. Weißt du, und dann sitzt dein Arbeitskollege da, dem fällt vor Kopfweh fast der Kopf ab und du sagst, oh ja, du, darf ich dir einen Aspirin reichen? Du könntest ihm noch sagen, du, ich bin Christ. Und wir haben schon manchmal erlebt, einfach, dass Jesus Menschen berührt und die Kopfschmerzen verschwinden. Wenn du magst, kann ich gerne für dich beten, dass deine Kopfschmerzen verschwinden. Das ist genauso anstrengend, als wenn du eine Aspirin anbietest. Du, ich weiß, Aspirin hat schon manchen Menschen geholfen. Ich weiß nicht, ob die bei dir wirkt. Ich weiß auch nicht, ob du allergisch dagegen reagierst. Ich kann dir das nicht genau sagen, aber weiß, ich muss dir sagen, Aspirin, ansonsten ist ein bewährtes Mittel. Und Aspirin hat schon wirklich sicherlich geholfen. Ich meine, guck mich jetzt nicht an. Du willst vielleicht lieber Ibuprofen oder du willst vielleicht doch noch lieber was anderes oder Marzipan oder wie auch immer. Sieh, viele Worte mit allerlei, was ja gar nicht an sich hilft. Sag doch einfach, du, wenn du erlaubst, will ich gerne für dich beten. Weil ich bin Christ und Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Und weil Jesus ist hier, ist alles möglich. Amen. Jesus ist hier. Und das ist das, was wir auch nach außen tragen. Und das ist Licht sein. Du musst da nicht ein Schild, ich meine es klar, wenn du willst, dass dir keiner zu nahe kommt, kannst du natürlich ein Riesenschild anhängen. Ich bin Christ. Dann brauchst du auch mit keinem reden, weil die meisten Leute wollen dann mit so einem, der mit so einem Schild herumläuft, wahrscheinlich nicht reden und gehen dann gleich 50 Meter im Bogen umher. Und du sagst, komisch, um Christi willen meiden sie mich alle. Nein, um deines Schildes willen ist es. Also sei normaler Mensch unter Menschen, aber in dem Wissen, du bist das Licht Gottes. In dem Wissen, du bist das Licht Gottes, wo immer du hinkommst. Amen.